wenn ich jetzt einen Song streame, woher soll die GEMA wissen, dass dieser Song dir gehört? Also es ist auch ein großes Problem. Die GEMA hat einen Topf, da sind so ist ganz viel Kohle drin, die nicht zugeordnet werden kann.
Hallo liebe Anke, herzlich willkommen. Endlich hat's geklappt. Ich heiße dich so herzlich willkommen hier bei uns bei Songs aufnehmen leicht gemacht von Tonstudio für Frauen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir reden heute mit dir über ein so wichtiges Thema, von dem ich leider viel zu wenig Ahnung habe und ich befürchte, dass das fast allen unseren MusikerInnen, hauptsächlich MusikerInnen, die bei uns zuhören, auch so geht. Und umso wichtiger, dass du da nicht nur Ahnung hast, sondern auch richtig Bock drauf auf das Thema GEMA.
Ja, viele fragen mich so, wie kann man denn darauf Bock haben? Was stimmt mit dir eigentlich nicht?
Ich feiere das, ich feiere das.
Ja, ich feiere es auch.
Und du hast auch einen super coolen, dein Titel easy gemacht. Mhm. Wie bist du da drauf gekommen? Das ist ja auch schon mal geil.
Easy gemacht. Es soll, also GEMA und GVL, ne? Ist irgendwie sehr bürokratisch für viele Musikerinnen und sehr komplex und kompliziert und trocken. Und wer ätzend, darauf hat man keinen Bock. So ein bisschen wie mit der Steuererklärung. Und dann dachte ich, nee, es muss doch genau das Gegenteil sein, weil es einfach so wichtig ist, weil es hier um passive Einnahmen geht für Künstlerinnen. Und nein, es soll easy für die Künstler sein. Und gemacht, einmal ist das Wort GEMA drin, was viele am Anfang nicht verstanden haben. Dann habe ich sofort mein Logo geändert und GEMA groß geschrieben. Und genau, und gemacht, weil wir die Aufgaben übernehmen, dass die GEMA-Einnahmen kommen können. Ja.
Mhm. Mega cool. Und du bist dazu gekommen, weil irgendwie hatte dich mal ein Artist gefragt.
Ja.
Und dann kam, ne, also erzähl das mal. Also,
ja, es ist eine verrückte Geschichte. Also ich bin im öffentlichen Dienst groß geworden. Ich habe da, ich weiß nicht, 18 Jahre gearbeitet in Bundesbehörden und von daher kann ich auch ganz gut bürokratisch lesen und schreiben und verstehen und Gesetze auch so ein bisschen verstehen. Ja, und das hat ein Musiker mitbekommen und sagte so, boah, sag mal, GEMA, kannst du doch dann bestimmt auch. Und ich so, boah, nee, also man muss sich da schon reinarbeiten. Und ja, und irgendwie hatte ich da immer Wochenends so ein bisschen Bock drauf. Dachte ich, ach, das ist aber interessant. Ne? Also habe dann gegoogelt und habe dann festgestellt, naja, so viele Infos für meinen Musikerkumpel gibt's gar nicht. Ich konnte ihm gar nicht erklären, wie er was zu machen hat. Und dann habe ich alle Fragen aufgeschrieben und das war echt Learning by Doing. Und irgendwann habe ich ihn angerufen und sagte so, also ich glaube, ich kann jetzt, also man sollte schon Ausschüttungen prüfen, vor allem bei dir sind die Konzerte extrem wichtig. Ich glaube, ich kann das prüfen und irgendwie stimmen viele Abrechnungen nicht. Ich kann das, glaube ich, jetzt auch reklamieren, also fehlende Einnahmen nachfordern. Und dann wurden, ein Jahr später hat er dann 5.000% mehr Einnahmen bekommen. Und das war eigentlich jetzt nicht die Idee, dass ich damit auf den Markt gehe und sage, liebe Leute, ne? So, aber damit habe ich ja auch nicht gerechnet. Ich habe ihm nur gesagt, na, ich mache das mal und mal gucken, was bei rumkommt. Ja, und dann hat sich's rumgesprochen und irgendwann hatte ich 3 Jobs und dann musste ich schauen, wie ich das jetzt mache. Und dann wurde easy gemacht eigentlich geboren. Ne? Also dass Musiker und Manager auf mich zukamen und sagten, bitte fuchs dich da weiter ein. Und dann, ja, mit den Konzerten fing's an und dann explodierte es, ja.
Mhm. Also ich werde diese Folge auch irgendwie so passives Einkommen für Musikerinnen oder so nennen, weil das fühlt jeder, ja, dieses passive und Einkommen. Aber bei GEMA, also das da muss ich mich leider anschließen, da gehen bei mir auch ein bisschen die Schotten erstmal runter. Mhm. Und ich beschreibe jetzt mal den typischen Werdegang, vermute ich mal, von vielen, die zu dir kommen. Ich habe letztes Jahr meine ersten Songs veröffentlicht. Ich habe mich auch bei der GEMA angemeldet. Und ich glaube, das war so ziemlich das, was ich gemacht habe. Und das reicht aber nicht, weil ich gar nicht weiß, was es ist. Also gut, und deswegen, ich glaube, es gibt viel Aufklärungsarbeit.
Ja, also genau, easy gemacht. Also ich habe auch so ein bisschen, es gibt ja auch Musikverlage, ne, die ja auch dann quasi die Rechte des Urhebers wahrnehmen und so weiter und sich in die Songs eintragen und daran Geld verdienen. Und es ist dann auch so eine Zusammenarbeit.
Aber das ist mir zum Beispiel auch nicht bekannt. Was ist denn zum Beispiel so, also gibt es da einen Bekannten, so einen Musikverlag?
Es gibt ganz viele.
Ja.
Jetzt darf ich natürlich keine Werbung machen.
Okay. Also, aber ist es dann so Werbung, die Musik, die für Werbung benutzt wird? Oder was machen denn Musikverlage?
Es kommt drauf an, genau. Ein Musikverlag nimmt deine Rechte wahr, ne? Und es geht da, glaube ich, auch so ein bisschen um Promotion. Viele zahlen auch Vorschüsse, aber dafür tragen sich halt die Songs ein. Ne? Und genau. Also deswegen, ich werde immer gefragt, ja, du nimmst doch eigentlich die Aufgaben eines Musikverlages war. Es stimmt nicht unbedingt. Ne? Also ich arbeite auch zum Teil für Musikverlage und kümmere mich darum, dass die Vertragspflichten eingehalten werden können in Sachen GEMA. Ne, dass halt wirklich die Ausschüttungen geprüft werden und fehlende Einnahmen nachgefordert werden, dass ich mit den Mitarbeitern nah zusammenarbeite. Genau. Und viele, die verlagsfrei sind, die also mit keinem Musikverlag arbeiten, das sind auch sehr, sehr viele. Und der Trend geht so ein bisschen dahin eigentlich, weil alle, die anfangen zumindest, ne, und mit ihrer Musik erstmal anfangen, das zu veröffentlichen und zu gucken, wo geht's denn mit meiner Musik eigentlich hin? Die sind erstmal verlagsfrei in der Regel. Aus meiner Erfahrung, ne, genau, und die kommen dann auch zu mir und lassen sich erstmal alles erklären, was sind eigentlich meine To-Dos. Oder manche rufen mich auch an und sagen, nö, also ich glaube, mit meinen GEMA-Daten ist alles super. Und dann machen wir einen GEMA-Check ab und dann stellen wir halt fest, nee, ist es nicht alles super. Ne? Also ich habe bisher eine Abrechnung gesehen, die stimmte.
Wow.
In allen Jahren.
Oh ja. Mein Gott, wow, ja. Okay.
Und ja. Jetzt war auch ein Musikprojekt. Die sagten auch, naja, so langsam wird es interessant für uns. Wir sehen das an unseren Einnahmen von der GEMA. Ja, wir wollen das mal checken lassen. Und könntest du, jetzt arbeiten wir auch in Sachen Konzerte zusammen. Ich kümmere mich da um die perfekte Abwicklung, prüfe die Ausschüttung und fordere die Kohle nach, die fehlt. Und da haben 54% gefehlt. Also ist schon krass, ne? Also wenn man das, deswegen sage ich, natürlich kann sich das jeder selbst beibringen. Und ich will einmal auf dieses Thema einfach aufmerksam machen. Also viele Musikprojekte können auch nur aufgrund der GEMA-Einnahmen von ihrer Musik leben, sodass das einfach klar ist. Und dann kann man sich entscheiden, wie mit der Buchhaltung. Gebe ich es ab oder mache ich es selber? Ne?
Ja.
Will ich es einmal erklärt bekommen oder beauftrage ich jetzt easy gemacht, kümmere dich bitte um meine GEMA?
Ja. Ja, also bei uns sind klassischerweise Musikerinnen, ne, die lernen bei uns ihre Musik zu produzieren. Das heißt, die sind nämlich genau an diesem Punkt, den du gerade beschrieben hast. Und erstmal verlagsfrei in der Regel. Und da ist schon mal diese Frage, steht dann im Raum.
Yeah.
GEMA, ja, nein, weil das ist nämlich auch gar nicht so ein Selbstläufer. Mhm. War mir vorher auch nicht bewusst, dass das nicht immer Vorteile hat. Und was mir auch nicht bewusst war, ist dass es auch zum Beispiel wichtig ist, bin ich eine Sängerin, die rein zum Beispiel auf Streaming-Plattformen stattfindet oder die viel auftritt. Mhm. Magst du da mal so die ersten Überlegungen kurz vorstellen?
Genau, also das Wichtige ist auch bei einer Werkanmeldung. Also wir fangen eigentlich erstmal damit an, möchte ich Mitglied werden, ja oder nein? Ne? Also
lass
eine Mitgliedschaft, genau. Eine Mitgliedschaft kostet ja 50 Euro im Jahr. So. Mhm. Und dann überlegen ja, lohnt sich das finanziell? Ich immer sage, naja, also wenn deine Musik regelmäßig öffentlich genutzt wird, egal wie, würde ich es immer empfehlen.
Was ist öffentlich? Also ist öffentlich auch Streaming?
Streaming, genau. Sobald es der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, sobald jeder deine Musik hören kann. Auf Live-Konzerte, Streaming-Radio. Genau. Das ist auch öffentlich. Auch auf Verkauf auf deiner Webseite ist öffentlich. Ne? Sobald jeder da rankommen kann, sage ich mal so ganz einfach.
Okay. Mhm.
Genau. Und dann sind es 50 Euro im Jahr von der Mitgliedschaft.
Mhm.
So. Und dann überlegen manche, dann denke ich, ja, also für Musikstreaming zahlt man im Monat, ich weiß nicht, für manche Plattformen dann irgendwie 12, 13 Euro. Oder für Netflix und Co. Ne? So, und dann, was sind 50 Euro im Jahr? Ich würde es auf jeden Fall probieren. Man kann ja auch die Mitgliedschaft wieder kündigen. Aber ich würde es immer empfehlen, sobald es öffentlich genutzt ist. Wenn jetzt nur rein Streaming eine Rolle spielt, ne? Also da sind wir bei 10.000 Streams so zwischen 3 und 5 Euro oder so. Das ist nicht wirklich interessant, ne? Also es kommt auf die Streaming-Zahlen an. Und da ist die GEMA schwer hinterher, dass das auch fairer abgerechnet wird. Gerade bin ich nicht zufrieden mit den Abrechnungen, weil man nicht klickgenau das sehen kann und nachvollziehen kann. Also ich finde es gerade nicht so zufriedenstellend. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin pro GEMA, weil es einfach so wichtige Einnahmen sind. Aber ich übe auch bei allen Beteiligten positive und negative Kritik, weil mein Ziel ist einfach, dass es vernünftig läuft. Ne? Also, dass das Geld auf den richtigen Konten landet. Genau, und Sachen Streaming ist es noch nicht so zufriedenstellend aus meiner Sicht. Ne? Aber wenn du regelmäßig dann noch Live-Konzerte spielst, also Live-Konzerte ist immer interessant in Sachen GEMA-Einnahmen. Das ist, ja, das sind eigentlich die, ja.
Wenn ich jetzt mal grob rechne, ne, wir haben Leute mit Songs, die dann 200.000, 300.000 Streams haben, dann lohnt sich's ja schon.
Ja. Genau. Über die GEMA-Webseite kann man auch, da gibt es so einen Regler, hast du Shownotes, da kann man das ja vielleicht mal so einen Link einstellen.
Ja, klar, natürlich.
Oder so.
Natürlich.
Genau, ja. Dass wir mal, dann schicke ich dir mal den Link zu. Dann kann man draufklicken und dann kann man selber irgendwie mit dem Regler testen, ja, bringt mir eine Mitgliedschaft was, ja oder nein.
Super. Okay.
Genau.
Gut. Ja. Was für Nachteile kann es haben, wenn man also bei der GEMA ist?
Was für Nachteile kann man haben? Also, man muss seine To-Dos wissen. Mhm. Ne? Also so einfach, ich mache die Erfahrung, dass ganz viele einfach Mitglied sind und sagen, ja super, die GEMA kümmert sich ja um alles.
Ja, das so habe ich ja gedacht. Ich habe gedacht, ich bin ja jetzt genau. angemeldet. Also ja. Das müssen die dann schon gucken, wie sie dann meine Musik irgendwie
genau,
finden.
Genau, ja. Und der GEMA muss man halt sagen, also das ist eigentlich so eine, also mal böse gesagt, eine Datenverwaltung auch. Ne? Also ich muss schon die Daten so pflegen, damit dann die GEMA weiß, ah, okay, so muss ich arbeiten. Ne? Das sind die Daten mit den... Genau, also gerade auch Werke anmelden oder registrieren lassen bei der GEMA, da sagen viele, ja, ich registriere das halt irgendwie. Aber da gibt es auch so viele kleine Tricks, wenn man weiß, also das ist Tricks, aber Feinheiten, die man wissen muss. Also wenn man da nicht drauf achtet, ist halt schnell wieder unfaires Verhältnis. Also so als Beispiel, wenn wir beide jetzt einen Song schreiben, ich mache den Text für die Musik und wir geben unsere Namen ein, haben unsere IP-Namennummer. Das wissen auch viele nicht, wie wichtig die ist. Ja, das kann ich auch gleich nochmal erklären. So, und dann sagen wir die Basisaufteilung. So, und dann sagen wir dem System mit der Basisaufteilung, was die meisten gerade wählen. So, wir beide denken, ah ja, das ist ja mega fair. Also, das steht da nicht unbedingt. So, dann sagen wir Basisaufteilung, wir wissen es nicht und denken, ah cool, wir haben einen 50-50-Deal. Und ich würde als Texterin weniger verdienen, weil wir dem System gesagt haben, der Text ist nicht so viel wert wie die Musik. Mhm. So als Beispiel. Oder auch, dass man ein Fingerprinting-System aktivieren muss. Bitte, bitte. aus meiner Sicht, damit Streaming, Radio, TV, Online-Nutzung, dass dein Song überhaupt erkannt werden kann von dem System, dass hier eine Nutzung von deinem Song stattgefunden hat, damit dann die GEMA diese Info bekommt von dem System und so die Kohle auf deinem Konto landet. Ne, das sind so kleine Feinheiten einfach. Man muss einfach wissen, ja, wie diese Datenbank aufgebaut ist. Viele optionale Felder sehe ich als Muss-Felder. Ne? Ja, jetzt will ich auch nicht zu viel im Detail erzählen, weil das verwirrt nur. Also Datenpflege ist das A und O. Das könnte ein Nachteil sein. Also man muss schon hinterher sein. Ne? In Sachen GEMA regelmäßig, das in seinem Arbeitsablauf auch wirklich integrieren. Die Fristen kennen zum Beispiel. Die Konzerte perfekt abwickeln. Und GVL reicht es 1-2 Mal im Jahr.
Sehr gutes Stichwort. Ja. GVL, also GEMA hört man, kennt man ja irgendwie noch so.
Also GVL. Ich sage immer, ich erkläre das ja immer sehr
und ich hab aber, einfach. Ne? Ich habe die Befürchtung, dass ich
also
da auch
GEMA, ich erschaffe einen Song und GVL, ich werde im Radio oder TV gehört. Ne? Also es gibt ja die TV-Sendung Sing Mein Song beispielsweise. Da stehen ja, die Band steht auf der Bühne und spielt den Song live. Es wird live ausgestrahlt. Wenn ich dann Vox mir anschaue, also diese Sendung anschaue auf meiner Couch, höre ich diese Musiker und die haben einen Anspruch auf GVL-Vergütung. Wenn es TV-Sendungen sind, die Playback ausgestrahlt werden, könnte ich als Anke auf der Bühne rumhüpfen mit einer Gitarre. Das interessiert die GVL nicht, sondern immer nur den ich höre. Genau, also immer Radio und TV, da müssen die Songs ausgestrahlt werden, dann ist die GVL interessant, also regelmäßig, wenn du regelmäßig darüber gehört wirst. Genau.
Okay, verstanden. Ja, ich habe dir ja gerade schon gesagt, ne, also bei uns, es dauert eine Weile, bis sie so ihre Songs dann, bis sie gelernt haben, Songs zu produzieren. An welchem Moment, also der Song ist meistens schon, steht schon in sich erstmal recht früh, bis das dann alles fertig ist, dauert es. Wann würdest du empfehlen, wann in diesem ganzen Prozess, also wenn ich als Artist neu starte, ich arbeite in meinem ersten Song, wann würdest du starten mit dem Thema GEMA mich zu beschäftigen?
Sobald der Song fertig ist. Und was ich immer wieder in der Praxis erlebe, ist, dass wenn mehrere Leute beteiligt sind, gerade mit dem Produzenten, ne, da ist meistens, ja, ich zahle jetzt nicht jede Stunde oder nach Zeitaufwand, sondern wir machen einen GEMA-Deal, du wirst beteiligt oder so. Ja, nur der Produzent weiß dann am Ende auch nicht, wenn du regelmäßig auf Tour gehst, ja, wann wurde denn dein Song überhaupt gespielt? Und Produzenten haben ein Riesenproblem nachzuvollziehen mit ganz vielen Künstlern, mit denen sie arbeiten. Ja, wann wurde denn der Song live genutzt, weil die Live-GEMA so wichtig ist? Da würde ich wirklich, ich weiß, das ist nicht so üblich im Musikbusiness, das ist eher mit so Handschlag, ne? Aber auch wenn es ein bisschen bürokratisch ist, dass man einen Zweizeiler schreibt, ich teile dir Ende des Jahres mit, wann der Song immer genutzt wurde, wann ich den live gespielt habe und informiere dich darüber. Und ich finde, alle Musikproduzentinnen haben auch das Recht, das von den Künstlern zu erfahren, damit sie einfach ihre Ausschüttung prüfen können. Und alleine das ist in dem Arbeitsablauf von Musikern überhaupt nicht, also irgendwie denkt da keiner dran. Ne? Und da will ich halt so ein bisschen drauf hinweisen, dass da eine bessere Zusammenarbeit stattfindet. Und genau das ist auch die Herausforderung. Da sind so viele Beteiligte. Also der Veranstalter muss informiert werden, die GEMA muss informiert werden. Oder wenn ich, wie du jetzt auch sagst, einen Song erschaffe im Musikstudio, sobald der fertig ist, sobald klar ist, wer bekommt wie viel Prozent, wie wird das die Rechte aufgeteilt, würde ich es registrieren lassen bei der GEMA. Weil schon vor der ersten Nutzung, ne, bevor ich das hochlade über den Musikvertrieb, würde ich auf jeden Fall diesen Song registrieren lassen.
Okay, dann, ja, das ist sehr, sehr gut zu wissen.
Also man muss sich einfach diesen Ablauf vorstellen, ne? Also wenn ich jetzt deinen Song streame, woher soll die GEMA wissen, dass dieser Song dir gehört? Also es ist auch ein großes Problem, die GEMA hat einen Topf, da ist ganz viel Kohle drin, die nicht zugeordnet werden kann.
Wow, das tut fast schon weh, ne? Ja, so wie du es ja vorhin auch beschrieben hast, dass dann auf einmal 5.000% mehr Geld zustünde, was aber nicht eingefallen. Also es ist, wir haben ein Dokumentationsthema auch, weil ich stelle mir jetzt auch vor, wenn man jetzt auf so einer Tour ist, hallo, dann weiß ich überhaupt, also wenn das niemand dokumentiert, was da gespielt wurde wann an dem einen Tag, weil vielleicht ändert sich die Setlist.
Genau, also nach dem Konzert, also es ist rechtlich so, also ich gehe nochmal näher auf Konzerte ein, weil das so wichtige Live-Tantiemen sind. Ja. Ne? Also der Veranstalter ist rechtlich verpflichtet, der GEMA zu melden bis 3 Tage vor dem Termin. Hier findet bald eine Live-Veranstaltung statt mit dem Datum. Es ist ein Live-Konzert. So, und nach dem Konzert hat er 6 Wochen Zeit, alle Daten einzutragen. Also wie viele Tickets habe ich verkauft? Zu welchem Preis habe ich die verkauft? Also was sind die Haupteinnahmen netto von dem ganzen Konzert? So werden die Lizenzen berechnet. So, der Veranstalter zahlt die Lizenz, also die Kohle, für diese Live-Veranstaltung, weil da GEMA nicht, also keine GEMA-freie Musik genutzt wurde, an die GEMA. Und die GEMA behält sich 10% ein und der Rest wird an die Urheber verteilt. So mal ganz platt gesagt. So, jetzt muss ich aber auch als Künstler, das habe ich dann jetzt auch mit übernommen, weil ich wusste immer nicht, ja, hat der Veranstalter es jetzt so gemeldet und wer hat die Setliste abgegeben? Also ich sage immer, der Kopf des Projektes, das ist der Chef dieses Unternehmens, dieses Musikprojektes. Und ihm muss es am wichtigsten sein, dass der Veranstalter die Daten hat, aber er selbst die Daten bei der GEMA einreicht. Und das ist die perfekte Abwicklung, ne, dass der Veranstalter im Online-Portal der GEMA die Veranstaltung meldet. Das ist einmal die Veranstalter-Nutzerseite und dann gibt es die andere Seite, da sind die Künstler, die darüber auch der GEMA mitteilen können, ja, das stimmt, da und da habe ich das Konzert gespielt, die Songs habe ich genutzt, weil die Songs haben ja wieder eine Werknummer, ne? Da sind wieder ganz viele Daten, die da dranhängen. Und wer weiß es besser als der Künstler selber? Mhm.
Also, lass mich das jetzt mal in sehr laienhaftes musikalisch übersetzen. Angenommen, ich bin jetzt super, super stolz auf meinen ersten Song und habe eine Location gefunden, die sagen, ja, toll, wir freuen uns, dass du hier auftrittst. Kannst hier 20 Songs von mir, was weiß ich, ich habe auf einmal 20 Songs. Ich habe mein erstes Album produziert. Ich habe es noch nirgends geteilt, nirgends vorgespielt. Ich spiele das jetzt vor und da sind 100 Leute drin. Mhm. Ist das dann schon so eine Veranstaltung?
Auf jeden Fall.
Ach komm.
Siehst sobald du, Publikum da sitzt, jetzt, auf jeden Fall.
Dann würde ich als Artist nämlich denken, oh schön, ich durfte Werbung machen und was weiß ich, vielleicht bleibt noch ein Fuki bei mir hängen oder so.
Nein, also wow. Ich habe so einen Rechner gebastelt. Das ist aber aufgrund meiner Erfahrung. Ne? Ja. Habe ich einen Rechner gebastelt, der dann so ein bisschen ausspuckt, ja, wie viel Kohle steht denn hinter einem Song, ne, wenn es live gespielt wird. Und warte, ich habe immer so ein paar Zahlen, ne, weil ich kann mir keine Zahlen merken. Ich muss mir immer alles aufschreiben. Genau, jeder sagt immer, du bist doch so ein Zahlen-Nerd, aber also zum Beispiel hatte ich, was auch wichtig ist, auch wenn kein Eintritt gezahlt wird, hast du Anspruch auf Live-GEMA.
Wahnsinn.
Dann wird es anders berechnet, mal so ganz blöd gesagt. Ne? Genau, also ganz wichtig, oder wenn du Vorband bist, stehen dir 10% ab einer gewissen Größe des Konzertes 10% des Abends zu.
Ist ja der Wahnsinn.
So, und wenn du Vorband von einem riesen Act bist, naja, dann würde ich auch ohne Gage da mitfahren und würde da auf jeden Fall spielen aufgrund der GEMA-Einnahmen. Das Negative ist, du wartest ein Jahr drauf. Ne? Also du kriegst am 1.6. ist die Hauptausschüttung der Live-GEMA in Deutschland, also für Deutschland-Konzerte. Jetzt am 1.6.25 bekommst du die Tantiemen für das Jahr 24. Ne, man wartet so ein Jahr, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Oder Festivals. Also ne, jetzt überlegst du mal, wie viel ein Festival-Ticket kostet und wie viele Zuschauer ein Ticket kaufen. Also da hatte ich eine Band, die hatten einen 15-Uhr-Slot gewonnen und dachten, ja, also jetzt sind wir um 15 Uhr dran. Es ist egal, um wie viel Uhr du beim Festival spielst.
Wow.
Und dann hat diese Band 6 Songs gespielt und hat 1.300 Euro bekommen. Eine Person. Es kommt immer drauf an, wie hoch sind die Lizenzen, die der Veranstalter zahlt, wie viele Leute sind beteiligt am Song. Ne? Also das ist jetzt nur speziell für dieses Musikprojekt. Aber in der Regel, wenn du in der Kneipe spielst, wo 30 Leute sind und keiner zahlt Eintritt, und das ist einfach, weil die Kneipe irgendwas Nettes veranstalten will und Leute locken will, stehen in der Regel so 3-4 Euro hinterm Song vor 30 Leuten.
Also es ist unglaublich, ne? Ich begegne oft generell in der Musikbranche so einem extremen Mangel-Mindset. Also wirklich, dass man sich irgendwie von Förderung zu Förderung hangelt und nie Geld hat. Und dann liegt es ja eigentlich ein bisschen rum. Und ich muss ehrlich auch sagen, also ich komme auch aus einer anderen Welt zum Glück. Ich bin auch eher so ein analytischer Typ, aber bei Steuern und GEMA hört's auf bei mir. Ja. Ne? Aber ja. Ich versuche mich dieses Mangel-Mindset so ein bisschen zu entledigen, weil es ja auch so ein Selbstwert-Thema ist, so dieses, was bin ich wert, was bin ich mir wert. Ne? Und wenn man das dann denkt, mit welcher, also das wird ja fast schon wie abgetan, also so nehme ich es wahr, wenn man über GEMA redet, sagt man dann, pff, GEMA, bleibt ja ein bisschen hängen, wenn einer eine CD kauft oder so. Also dass das aber so vielfältig ist und schon bei solchen Veranstaltungen, die super realistisch sind, selbst wenn du startest, dass da eigentlich auch schon Geld, dann lohnt sich es, glaube ich, nämlich echt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Auf jeden Fall.
Sofort.
Auf jeden Fall. Und die GEMA selbst, ne, wenn man jetzt nicht mit Easy gemacht zum Beispiel zusammenarbeiten will, sage ich das auch. Also ich bin ja wirklich so, ich bringe dir das bei, wie du, auf was musst du achten. Ich kann auch bestimmte Sachen selbst für dich übernehmen. Oder man kann natürlich auch bei der GEMA-Webinare besuchen und so weiter. Ne? Dann zieht man sich halt 2 Stunden Werkanmeldung rein oder so. Ne? Das geht natürlich auch alles. Und als Mitglied ist das auch kostenfrei. Es gibt einmal im Jahr Mitgliederversammlung. Ich mache jetzt mal ein bisschen GEMA-Werbung hier. Wer da selber Bock drauf hat, ne? Nein, die GEMA ist ja nicht meine Konkurrenz, sondern ich übernehme ja die To-Dos der Mitglieder, damit die GEMA auch vernünftig arbeiten kann. Also ich bin ja auch mit der GEMA so ein bisschen vernetzt und viele bedanken sich dann auch dafür. Am Anfang waren die ein bisschen skeptisch und dachten, was hat die vor mit Easy gemacht? Ist sie jetzt unser Feind oder so? Und dann irgendwann kam so, ey, vielen Dank, weil so können wir ja auch besser arbeiten. Und tauschen uns aus oder ich werde gefragt, hey, was könnten wir noch besser machen oder, ne? Also es ist auch mit der GVL und das ist eine gute Zusammenarbeit und das ist ja alles in einem Entwicklungsprozess, so, ne, wie es Leben halt ist. Leben ist ja so ein bisschen Veränderung und wir müssen uns ja immer auf neue Situationen einstellen und genauso geht es der GEMA auch und genauso geht es der GVL und ja, und ich merke das halt auch in der Praxis, was du halt schon sagst, ist, jeder hat irgendwie im Kopf, boah, wann kann ich mir einen Booker leisten oder einen Manager, ne? Das ist so, wow. Oder eine Booking-Agentur. Ja, nee, aber du brauchst auch einen GEMA und GVL-Experten. So, also deswegen, genauso wie du einen Steuerberater unbedingt brauchst. Genau, und das gehört einfach dazu, dieses Feld, ne? Du bist Chef deines Unternehmens quasi. Ja.
Aber jetzt heißt es ja easy gemacht. Also, was kannst du dann jetzt mir oder Musikerinnen wie mir anbieten, was es mir leicht macht, dass es mir möglich macht, dass ich das doch irgendwie schaffe und da auch wie so eine gewisse Struktur und ein Verständnis dafür gewinne. Also Struktur reinbekomme, auch in den Prozess, dass ich jedes Mal auch sofort dran denke und das präsent habe. Ich melde das jetzt an und ich weiß auch, wie es geht.
Ja, einmal halte ich Vorträge und kann dir das auch im 1:1 irgendwie erklären. Aber gerade in Sachen GEMA habe ich was entwickelt, das heißt GEMA Checkup. So, dann melde ich mich in deinem Account ein, ziehe mir alle Unterlagen und übersetze dir die Abrechnung und schaue mir erstmal, ich analysiere deine Daten. Ich mache quasi wie so ein GEMA-Gutachten deiner Daten. Und schicke dir meine Analyse, aber so, dass man es versteht. Das hört sich jetzt wieder so schrecklich an, aber es ist dann wirklich leicht verständlich. Und dann haben wir einen Videocall und dann nehmen wir uns 1 Stunde Zeit und wir gehen das durch. Und dann sage ich dir, boah, da und da sehe ich Einnahmelücken. Das muss verbessert werden. Achte bitte darauf, wie ist dein Ablauf da und da. Zum Beispiel auch in Sachen Konzertabwicklung, damit die GEMA alle Daten erhält. Manche Künstler machen das selber, andere beauftragen, sagen dem Tourmanager, wenn sie einen haben, bitte kümmer du dich um meine GEMA. Manche Tourmanagerinnen sagen oder Manager sagen, ey, das ist nicht mein Job, dafür werde ich nicht bezahlt. Also das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich und dann gehe ich speziell auf deinen Fall dann ein. Ne? Also es gibt allgemeine Regeln bei der GEMA und die To-Dos, aber jedes Projekt arbeitet dann doch unterschiedlich, je nach Größe des Projekts und so weiter. Ne? Deswegen mache ich immer sehr gerne diesen GEMA-Check-up, dann wissen wir beide den Stand jetzt und ich kann dir mein Wissen mitteilen, bitte achte da und darauf in Zukunft und du entscheidest, oh, okay, das gebe ich doch lieber ab. Oder, ah, okay, jetzt weiß ich, wann ich was zu tun habe. Und gerade mit Werkeanmeldung, da gibt es auch Fristen. Also wenn jetzt dieses Jahr das Werk genutzt wird, du hast es noch nicht registriert, kann man das auch nächstes Jahr, ich glaube, es ist im März oder so, ich glaube, es ist 31.3. war die Frist. Muss ich... 1.3. oder 31.3. genau. muss man das Werk noch registrieren lassen. Es gibt 1000 Fristen, aber man soll sich's einfach machen, wie ist der perfekte Arbeitsablauf für dein Projekt. Also wenn man sich schon merkt, ey, der Song ist fertig und ich registriere ihn bei der GEMA und ich weiß, auf was zu achten ist, mache das Fingerprinting-System, ist schon mal super. Dann, okay, ich spiele Konzerte. Ja, der Veranstalter soll das melden, alles gut. Aber ich melde es von meiner Seite auch und informiere den Veranstalter. Ich melde es auch nochmal alles der GEMA. Ich kenne meine Werknummern, dass das in diesen Arbeitsablauf kommt. Ne? Sobald das Konzert fertig ist oder eine Tour fertig ist, bei der GEMA alles einreichen. Weil wenn die Abwicklung nicht perfekt ist und ich dann gesagt bekomme, bitte prüfe meine Ausschüttung und reklamiere, kann ich nicht garantieren, dass das alles perfekt nochmal nachgereicht wird. Weil die GEMA sagt auch, nein, es zählt, was der Veranstalter einreicht. Und dieser Song stand nicht auf der Setliste. Und das, was du jetzt nachforderst, zahlen wir nicht aus. Das war nicht auf der Original-Setliste.
Oh, wow.
Genau, also deswegen dieser Arbeitsablauf ist mega wichtig, dass es einfach sich so ein bisschen einspielt. Ne? Ja.
Also ich vermute, wenn du bei mir so ein Check-up machen würdest, würdest du sehen, dass ich genau einmal so eine Nummer da eingetragen habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt. Irgend so eine Nummer für irgendeinen Song.
Mhm.
Das war's. Ich habe okay. Vier Songs aber.
Ja.
Ja, also ich habe da noch keine Routine drin, deswegen ich werde mich mal mit diesem Thema auf jeden Fall beschäftigen müssen.
Ja.
Genau.
Ja.
Und gibt es irgendwie, ich höre immer in der Branche, also ich höre auch immer so ein dumpfes, dass man auch nicht so zufrieden ist mit der GEMA. Gibt es da Bewegungen, Entwicklungen, neue, wo du vielleicht schon ein bisschen was weißt und erzählen kannst?
Ja, also die GEMA hat viele Künstler wissen, dass sie ohne die GEMA finanziell nicht überleben können. Und natürlich hat die GEMA auch Schwächen und sie hat natürlich auch immer neue Herausforderungen, gerade jetzt auch mit KI. Ne? Und da werden sie sehr stark, also sie gehen da ja wirklich gegen vor, dass zum Beispiel, wenn du einen Song erschaffst und die KI erschafft einen, stellt, oder ich arbeite mit der KI und will einen Song irgendwie entwickeln lassen und der ähnelt deinem Song, dass da einfach eingegriffen wird auch rechtlich, ne? Dass du da nicht leer ausgehst. Und da macht sie sich gerade sehr, sehr stark für. Oder du konntest bisher Werke höher einstufen lassen. Es gibt, es ist gerade noch der Unterschied Unterhaltungsmusik und klassische Musik. Da gibt es auch eine Umstellung, aber da werden die Mitglieder auch mitgenommen. Ne? Also das, man muss sich auch vorstellen, die GEMA ist ein Verein, also ein öffentlicher Verein und ein Sportverein, so weit ist es jetzt nicht zu vergleichen. Ne? Aber natürlich, ein Verein lebt ja nur durch die Mitgestaltung und Mitwirkung der Mitglieder. Und deswegen ist es halt immer empfehlenswert, auf die GEMA-Mitgliederversammlung zu gehen. Die ist jetzt erst im Mai. Also die ist eigentlich immer im Mai und jetzt in 2 Monaten steht wieder eine Mitgliederversammlung an. Und da freue ich mich immer, weil einmal im Jahr wirst du auf den neuesten Stand gebracht und du kannst mit den Mitarbeitern und Führungskräften diskutieren, was ist Pro und Contra. Und genau, die Mitglieder können Anträge einreichen. Die Frist läuft, glaube ich, noch, dass man Anträge einreichen kann. Und dann wird das beschlossen. Genau. Und die neuesten Entwicklungen werden wir jetzt im Mai auch nochmal mitbekommen. Also für mich ist es mega interessant, was zu dieser Höhereinstufung, ne? Wie sieht das? Soll eher so eine Art Kulturförderung werden, weil das anders auch nicht mehr handelbar ist. Genau. Oder was sich auch geändert hat, ist, das war in der Vergangenheit, zum Beispiel, was ich vorhin auch erklärt habe, dass der Text dann weniger wert ist als die Musik bei der Basisaufteilung. Da haben sich Texter dafür stark gemacht und haben gesagt, ganz ehrlich, das ist nicht mehr die klassische Musik. Da ist ja die GEMA geboren quasi. Deswegen ist es total nachvollziehbar, warum das ne, geschichtlich so entstanden ist. Aber heute mit der Popmusik oder ne, andere Bereiche, andere Genres, ist es natürlich klar, dass es nicht mehr ganz fair ist. Und da haben sich ja Texter als Mitglieder stark gemacht und dann wurde das so beschlossen. Das gibt es, glaube ich, erst seit 21. Ne? Also, dass man das individuell aufteilen kann im Aufführungsrecht. Und genau, könnte jetzt stundenlang...
Ja, ja.
Ich muss immer zwischendurch Luft holen.
Du hast es definitiv geschafft, dass die GEMA für mich jetzt in mein, ich habe die irgendwie so in die Ecke Steuern, war die einsortiert.
Ja.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte einmal im Jahr mit den Leuten diskutieren, wie ich gerne das hätte.
Bitte. Ja, also ne, kurz vor der GEMA-Mitgliederversammlung werde ich dann auch mal angerufen und ah, und ne. Und es, wie gesagt, es gibt einige Kritikpunkte. Die teile ich auch der GEMA mit an den richtigen Stellen und dann wird auch darüber gesprochen und die haben da auch ein offenes Ohr. Und es sind natürlich sehr viele Leute, es ist ein Riesenkonstrukt und irgendwie ne, ist auch ein bisschen hierarchisch aufgebaut, das Ganze. Für mich gefühlt schon ähnlich wie eine Behörde. Es ist keine, aber ne, dadurch, dass ich in Bundesbehörden gearbeitet habe, ja, ist es damit zu vergleichen, finde ich. Ne, weiß ich nicht, ob das jetzt in der Öffentlichkeit so platziert werden darf, aber ich sage das jetzt einfach mal. Ja, also, aber da sind auch viele junge, engagierte Leute. Ne? Es ist nicht mehr, wie, also viele stellen sich so alte Beamte vor mit so einem Hut und die, ja, keine Ahnung, ne, so eine Faltenhose dann haben. Nee, da sind auch engagierte Leute und die lernt man halt auch bei der GEMA-Mitgliederversammlung kennen. Da gibt es verschiedene Stände zu den verschiedenen Themen. Also man kann gezielt auch dahin gehen an die Stände und sich informieren lassen. Ich nehme immer so eine ein riesen Blatt mit den Problemfällen mit von Veranstaltern und Künstlern auch oder von Verlagen und die selbst vor Ort nicht sein wollen oder können. Und dann wird auch schon gesagt, ah, die Anke wieder mit ihren Problemfällen. Aber face to face ist es dann doch nochmal oftmals einfach, ne? Oder einfacher, das dann vor Ort zu klären. Also ich würde, ja.
Magst du so einen Problemfall mal mit uns teilen? Also was es zum Beispiel für Schwierigkeiten geben kann?
Ja, also zum Beispiel die Hauptkritik oder was wirklich ein Riesenproblem ist, sind wirklich die Werkregistrierungen. Ne, also diese Daten, also das liegt aber auch zum Teil an verschiedenen Beteiligten. Ne? Man kann nicht mit dem Finger immer auf eine Stelle zeigen. Also es sind auch oftmals die Unwissenheit der Musikerin oder so. Ne? Also das spielt auch so ein bisschen mit. Aber die Werkdatenbank, darauf weise ich halt immer hin. Ne? Also wie viele Urheber auch Geld bekommen, weil sie in irgendwelchen Werken eingetragen sind, die haben da gar nichts mit zu tun. Und andersrum.
Also ich muss dir auch sagen, ich halte mich für eine echt schlaue Frau. Und ich habe auch ein Diplom, was das belegt.
Ich habe keins.
Und ich hab in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Ich kann schon sehr analytisch denken, ne? Aber ich saß vor dieser Werkanmeldung. Ich bin schon gescheitert daran. Ich habe keine Ahnung, welchem Genre und Untergenre mein Song angehörig ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Prozente und ob jetzt die eine, die für mich noch ein paar Backing Vocals eingesungen hat, was ist sie genau?
Ach so, detailliertes.
Ja, und also nicht das kommt. Dann würde ich das alles zum Beispiel bei dir lernen, weil
du ja, aber ich sag dir auch ganz easy, was muss und was muss nicht. Ne? Also es ist zum Beispiel so eine Kann-Feld ist der ISRC. Ne? Der ist ja der Code für Radio, TV wichtig und Streaming und Online-Nutzung und so weiter, mal so ganz blöd gesagt. Mhm. Kann die GEMA nicht, weil es gerade in Werbung oder in anderen Bereichen gibt es kein ISRC, weil du musst ja wirklich diesen Song veröffentlichen. Also er muss hergestellt sein über ein Label und so weiter. Erst dann kriegst du ein ISRC. Der weiß auch deinen Musikvertrieb. Die meisten ISRCs werden vom Musikvertrieb vergeben. Schau danach, trag das nach unbedingt in deinen Werkdaten. Mhm. Das ist ein Kann-Feld. Und das sehe ich absolut als Muss-Feld. Mhm.
Okay, ja.
Genau. Und da, was auch nervig ist, ne, bei der Werkregistrierung ist, du hast drei Rollen. So, das ist Komponist, Texter, Musikverlag. So.
Ich habe mich jetzt überall eingetragen.
Okay, wir machen mal einen GEMA-Check-up. Und dann, und dann ist in der Registrierung, ist jede Rolle 100%. So, dann ist das Werk im besten Falle registriert in der GEMA-Datenbank.
Stimmt, da war ich aber schon raus, weil in meinem Leben gibt es nicht 100%, also 3x100%. Ja. Also es muss ja 100, aber egal. Ja, ich hatte einfach
genau, da hat jede Rolle 100% und in der Werkdatenbank an sich, also so wie es dann ne, erscheint, ist der ganze Song 100%. So, wenn wir beide jetzt einen Song schreiben und dann geht das noch bei der Registrierung. Aber wenn dann noch ein Verlag und Co-Verlag und du hast dann noch 5 Urheber und 2 sind aber verlagsfrei, Ne, also das ist dann, ich glaube, das ist auch so ein bisschen historisch gewachsen, aber das ist auch sowas, ja, in der Praxis, da denkt dann keiner drüber nach. Also das ist theoretisch bestimmt alles erklärbar, warum das so ist, und aber in der Praxis einfach nicht gut. Also das ist leider so. Ne, aber natürlich muss man damit dann umgehen können und da seine Ansprechpartner haben und sagen, wie ist das jetzt korrekt so? Genau, also man muss sich da schon drum kümmern. Weil wenn, ja, und weil wenn das, der Song genutzt wird, ist ja dieser Song auch wieder mit einem Code oder mit einer ID verknüpft. Und dieser Code und diese ID ist ja wiederum mit den Urhebern verknüpft. Und wenn da schon irgendwas falsch läuft und der Song nicht richtig registriert ist, kann ja gar nicht die richtige Kohle auf deinem Konto landen.
Ich bin auch ehrlich, diese ganzen, ich bin wahrscheinlich der Urheber, würde ich jetzt mal logischerweise sagen, aber da sind so viele Begriffe, wo ich einfach nicht weiß, bin ich das?
Hast du es erschaffen?
Vielleicht, ne?
Ist es?
Ja, also ich würde auch sagen, ich werde mal so einen GEMA-Check-up machen, einfach auch, weil es Zeit wird, dass ich mich damit beschäftige.
Dass man auch mal so ein Gefühl dafür, also ich intensiver. Glaube, das Hauptproblem ist, dass viele gar kein Gefühl dafür haben, was geht da. Ne?
Null.
Dieser GEMA-Check-up ist halt einfach dafür da, dass wir schauen, was der Stand jetzt deiner Daten, was sehe ich als, was muss verbessert werden, was läuft gut. Ne? Weil man, also das gibt es natürlich auch in verschiedenen Bereichen.
Bei mir nicht.
Und genau, ja.
Mhm. Aber hast du nett gesagt, ja. Ja, okay, also ich glaube, wir haben es geschafft, die GEMA, die Wichtigkeit einer, genau, also auch dieses Passiv, dieser Art passiven Einkommens deutlich zu machen. Wir haben es aus der Ecke dieser Steuerbürokratie so ein bisschen rauszuholen, und wir haben, glaube ich, klar gemacht, warum es wichtig ist, rechtzeitig sich drum zu kümmern. Und genau, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du bei
gerne.
Uns warst.
Ich könnte jetzt noch 2 Stunden ins Detail.
Ich weiß.
Aber dann qualmt der Kopf.
Ja,
ja.
Genau. Genau, und das schauen wir uns vielleicht mal bei mir im Beispiel meines schönen Accounts an. Genau. Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit, deine Infos, und ich verlinke Easy gemacht Link. Und wo findet man dich sonst noch? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Instagram. LinkedIn-Profil, was nicht wirklich gepflegt ist gerade. Also ich bin da, aber auch erreichbar. Ja, genau. Einmal die Webseite easygemacht.de. Instagram, da bin ich eigentlich gerade am aktivsten. Genau. Und LinkedIn, da gibt es mich auch, beziehungsweise easy gemacht, aber das müssen wir noch ein bisschen mehr pflegen. Genau.
Ja. Genau.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Ciao.
Dankeschön. Ciao. Das war mein Interview mit Anke Fischer von Easy gemacht. Und wie du merkst, war das auch für mich höchste Zeit, dass ich mich ausführlicher mit diesem Thema beschäftige. Und alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Alle Links, von denen wir im Interview gesprochen haben, und natürlich auch den Link zu Ankes Webseite Easy gemacht. In den Shownotes findest du auch einen Link zu unserem neuen Videotraining. Und zwar teilen dort Adrian und ich die 3 Geheimzutaten, die du wirklich brauchst, um deine eigene Musikproduzentin zu werden. Vielleicht hast du deine Songs bisher nur für die Schublade geschrieben, oder du hast sie für viel Geld von externen ProduzentInnen produzieren lassen, und du glaubst vielleicht auch gar nicht, dass du es überhaupt jemals lernen könntest, deine Songs selber zu produzieren. Und in all diesen Fällen möchten wir dich einladen, einfach mal ganz offen dich auf dieses Videotraining einzulassen, um danach nochmal ganz neu entscheiden zu können, ob du nicht doch lernen möchtest, deine eigene Musikproduzentin zu werden. Wie gesagt, auch diesen Link findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich. Und wenn du magst, hörst du nächste Woche wieder eine neue Folge hier bei Songs aufnehmen leicht gemacht vom Tonstudio für Frauen. Bis dahin, dein größter Fan, Anna.